Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist Bern einfach Spezial vom 1. Oktober. Und die beiden Herren von der Redaktionsleitung, die sind heute ausser Haus. Und das ist für mich immer die perfekte Gelegenheit für ein Gespräch mit einem spannenden Gast. Mein Name ist Gami Lotte und mit mir am Mikrofon ist die SVP-Nationalrätin Katja Riem. Die Winzerin ist mit 26 in den Wahlen 23 in den Nationalrat gewählt worden und die jüngste Nationalrätin. Mit der Katja Riem rede ich heute über die sinkende Zufriedenheit mit den Parlamentariern und dem Bundesrat, wieso sich die Unzufriedenheit auch in einem Wunsch nach einer Einheitskrankenkasse äußern kann und warum Katja Riem gegen die feministische Verfassungsreform von der Tamara Funiciello kämpfen muss. Katja Riem, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
Ja, merci vielmals für die Einladung, ich freue mich.
Jetzt zuerst noch in eigener Sache. Ihr wisst, ihr könnt den Nebelspalter finanziell unterstützen. Und das habt ihr auch schon ganz fleissig gemacht. Und an dieser Stelle ganz, ganz ein grosses Dankeschön an die Heldin, die tatsächlich mir und dem Dominik Feusi einen Gin Tonic gezahlt hat und wirklich genau den Betrag eingezahlt hat. Und zwar 15 Franken für den Gin Tonic in Bern und 20 Franken für den Gin Tonic in Zürich. Und wir machen ja ganz viel für euch und ich habe auch etwas parat. Und zwar am 23. Oktober, dort findet in Zürich ein Bern einfach live statt. Und als Gast kommt niemand Geringeres als der David Frost. Er ist britischer Politiker und Diplomat. Er ist bekannt worden als enger Berater vom Premierminister Boris Johnson und hat auch eine zentrale Rolle bei den Brexit-Verhandlungen gespielt. Und wenn ihr die Infos wollt und vor allem Tickets, dann tue ich euch das natürlich gerne in den Shownotes verlinken. Jetzt, Katja Riem, für Sie müsste es eigentlich nicht so ein guter Tag sein, wenn man sich die Studie von Tamedia anschaut. Und zwar ist es so, Zufriedenheit mit dem Bundesrat, aber auch mit dem Parlament, die ist auf einem Rekord tief. Zwei Drittel sind unzufrieden mit beidem Bundesrat und Parlament. Ja, was macht das mit einem als Parlamentarier in Bern, wenn man merkt, ja, da müssen wir mehr machen, damit die Leute happy sind?
Ja, das ist natürlich schon nicht so ein gutes Zeichen, vor allem in einem Land, wo ja die Bevölkerung und also das Parlament und die Politik allgemein einfach alles sehr ineinander verflechtet ist und man eigentlich sehr eng zusammenarbeitet, würde man jetzt sagen, mit der direkten Demokratie. Dann ist das natürlich schon ein bisschen besorgniserregend, das darf man, glaube ich, schon sagen. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass man Themen endlich oder zwangsmässig jetzt angeht, die man schon lange hat müssen angehen, sei das das ganze Gesundheitswesen als Thema, die ganze AHV-Geschichte als Thema, alles halt so Themen, die man eben wirklich schon lange mitschleppt, die man jetzt endlich angeht, da glaube ich, ist das natürlich, sind das Sachen, die immer nachgehen, vor allem nachher das Portemonnaie gehen und entsprechend tut sich da gewisse Unzufriedenheit bemerkbar machen. Ich habe für vieles Verständnis, gerade als Vertreterin der jüngeren Generation, denke ich schon, wenn man manchmal die fast dekadenten Entscheide sieht, die da im Bundeshaus passieren, dann tut es mir weh und meinem künftigen Portemonnaie weh und im Portemonnaie vor einer ganzen Generation ziemlich weh, würde ich mal behaupten.
Wenn man jetzt Sie so ein bisschen mitverfolgt, eben jüngste Nationalrätin, und man sieht, wie viel sie machen. Also man kann ihrem eigenen WhatsApp-Channel beitreten, wo sie über Politik informieren. Auf den sozialen Medien sind sie aktiv. Man kann mit ihnen ins Bundeshaus und wirklich schauen, was läuft unter dieser Kuppel alles ab. Und trotzdem, wie schwierig ist es, die eigene Politik und das, was das Parlament macht, und vor allem Sie als Parlamentarierin, an die Leute tatsächlich näher anzubringen, um ihnen eben zu zeigen, da passiert etwas?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also ich versuche wirklich immer, die Leute zumindest digital ins Bundeshaus einzubringen und zu zeigen, was an einem Tag so abläuft, was da aus dahinter steckt, auch noch an Absprachen, Besprechungen und Themen rund um das herum, wo ja tagtäglich im Parlamentssaal läuft während dieser Session. Und die Leute nehmen es wahr und schätzen es, dass sich Leute engagieren. Da spüre ich auch sehr viel Wertschätzung, was auch schön ist, wenn man eben so nach im Kontakt ist mit den Leuten im Alltag. Gleichzeitig merke ich aber auch, wenn es dann eben wirklich um spezifische Themen geht und man versucht, eine genauere Information weiterzugeben zu einem Thema, dann hängt man dann schon entweder wieder ab oder kann dann gleich wie nicht alle Prozesse gleich nachvollziehen. Also es ist bis zu einem Mass möglich und für den Rest, denke ich, ist es einfach dann möglich, wenn es Leute sind, die sich wirklich voll interessieren und wollen reinschicken in die Themen.
Ja, es ist gerade so ein Ding mit eben sich dafür interessieren. Und was man natürlich sieht, ist, wenn man mediale Berichterstattung hat und viel über einen Politiker oder einen Bundesrat geredet wird, dass das eben auch Auswirkungen hat. Und die Studie zeigt das jetzt zum Beispiel bei der Karin Keller-Sutter. Und was man sagt, ist jetzt, dass man nach dem US-Zollstreit, dass man dort bei ihr sieht, dass sie wirklich an Beliebtheit verloren hat. Aber es gibt auch aus Seiten der SVP spannende Fakt aus dieser Studie, und zwar der Guy Parmelin, der kommt bei den Freisinnigen erstens noch besser an als bei der SVP und bei der FDP selber bekommt er eine bessere Note als der Außenminister Gassis. Parmelin ist für mich mein Held im Bundesrat. Das wissen ja die Leute, die so ein bisschen zuhören. Niemand weiss, was er genau macht. Aber plötzlich zaubert er aus dem Hut ein Freihandelsabkommen und hat schon die nächsten drei parat. Und macht und schafft und krampft und macht einfach so viel, wo ich mir jetzt auch gut erklären kann, dass er da wirklich punkten kann. Ist das auch so ein bisschen deine Wahrnehmung, der Guy Parmelin, der Krampfer mit dem Freihandelsabkommen im Bundesrat?
Ja, genau, das würde ich eins zu eins auch so, oder nehme ich auch so wahr. Er ist wirklich der stille Schaffer, der im Kämmerli ein Abkommen um das andere verhandelt und eingeht. Und ist natürlich schon das Freihandelsabkommen mit Indien ist ja in den letzten Monaten recht in Fokus gekommen, wo wir ja dann abschliessen konnten. Also ein riesen Erfolg für ihn. Und jetzt auch mit dem Mercosur-Abkommen, wo man jetzt auch einen Schritt ist weitergekommen, wo man lange darauf gewartet und er hat geschafft, das Ganze einen Schritt weiterzubringen. Und er kann das natürlich gleichzeitig mit seinem landwirtschaftlichen Hintergrund auch irgendwo in eine gemeinsame Perspektive bringen. Das ist klar, das gibt gleich immer noch das Lager und das Lager. Aber er tut es so wie in seiner Person vereinen. Ich glaube, das ist ein extremes Erfolgskonstrukt, das er da auf den Boden bringt. Und darum verstehe ich sehr gut, dass er sehr beliebt ist im Moment. Und Karin Keller-Sutter tut mir wie auch ein bisschen weh, weil ich denke einfach, sie hat sich so extrem probiert zu engagieren. Und wenn man das so ein bisschen näher mitbekommt, ist übertrieben, aber wenn man das so ein bisschen verfolgt und merkt, wie viel Mut es so braucht, die Verhandlungen zu führen etc., dann bin ich eigentlich sehr beeindruckt von ihr als Persönlichkeit. Ich kann natürlich jetzt verstehen, dass mit der aktuellen Situation mit Amerika, die völlig unbefriedigend ist, der Faktor näher hat gewechselt.
Ich habe bei ihr vor allem auch den Eindruck, dass es etwas ist, wo sie wird können durchstehen. Also, wo, klar, man hat sie jetzt sehr eng mit dem in Verbindung gebracht. Der Erfolg ist nicht gekommen. Gibt ganz viele Gründe, wieso das nicht passiert ist. Man ist auch als Bundesrat hinter ihr gestanden. Also, das habe ich sehr schön gefunden in der Pressekonferenz, wo man gegeben hat, nach dem Zollhammer, dass man gesagt hat, man gewinnt als Bundesrat zusammen, verliert aber auch zusammen, dass da doch inner ihr das Backup ist. Und trotzdem, beim Gassis habe ich das ja nicht so den Eindruck. Also gerade wenn man an seine Medienkonferenz denkt, wo man ja die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU vorgestellt hat, ist man mit einer Horde an Beamten gekommen. Ich glaube, es waren 14 oder 17 Stück, die dort waren. Dort habe ich das Gefühl, er steht auf verlorenem Posten. Siehst du das auch so? Ist er doch in den Einzelkämpfer in diesem Dossier?
Also ich muss ehrlich sagen, so mit ihm als Person habe ich bis jetzt noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Darum ihn selber kann ich wie noch nicht so gut einschätzen. Wenn ich aber seine Politik anschaue, dann sehe ich da schon gewisse Fragezeichen. Wir haben ja verschiedene Anhörungen gehabt jetzt in der Kommission zu diesen EU-Verträgen, wo wirklich einfach auch falsche Informationen sind erzählt worden in der Kommission. Da habe ich dann schon Mühe und dann frage ich mich dann schon, wer ist eigentlich denn ihr Chef und wer schaut eigentlich genau her, was die da den ganzen Tag lang treiben. Macht mir grosse Sorgen. Und jetzt auch in diesem Amerika-Dossier, gerade das bürgerliche Lager, hat es glaube ich schon auch gesehen, dass beim ETA viel ist verschlafen worden, dass man dort einfach viel früher dahinter hat sollen, schon bevor die Wahlen in Amerika abgeschlossen waren. Man hat sollen, sich dranknüpfen an das Amerika-Dossier und das ein bisschen verpasst hat. Und ich glaube, das ist schon etwas, was halt jetzt auch durchdringt.
Darum auch nochmal Lob an Guy Parmelin. Ich habe ihn gesehen in Klosters an der Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband. Und dort hat er auch über das USA-Dossier geredet und hat gesagt, zum ersten Mal seit der letzten Administration seien wieder die Türen offen für ein Freihandelsabkommen. Es seien schon erste Gespräche dran. Wir wissen, das hat sich in eine andere Richtung entwickelt mit 39% Zoll. Aber auch dort sieht man, Bemühungen sind doch da. Aber wenn wir über die Zusammensetzung vom Bundesrat reden, und das ist auch in dieser Studie drin gewesen, von, wo die Medien in Auftrag gegeben hat, 57% wollen, dass es, wenn es um einen Wechsel geht in der Zusammensetzung vom Bundesrat, dass man nicht müsste warten, bis einer zurücktritt und dann ist erst die Diskussion, soll zum Beispiel der Sitz, wenn der Mann Ignacio Cassis zurücktritt, wieder an die FDP gehen, sondern sie wollen, dass das auch passieren kann, indem man den Bundesrat nicht mehr wieder wählt. Aber nur 25% sind zufrieden mit der aktuellen Zusammensetzung, wie sie ist. Gleichzeitig alle anderen Modelle sind noch unbeliebter. Also da ein Ambivalenz. Du hast Bundesratswahlen miterlebt aus dem Saal. Ist das ein Thema, das man auch diskutiert in der Parteizusammensetzung? Oder ist das mehr, dass die Medien da gerne wieder mit dem raufkommen?
Ja, es ist natürlich, glaube ich, schon im Grundsatz antrieben von den Medien, aber es wird Thema und es wird sicher auch Thema mit den nächsten Wahlen und wie die rauskommen. Ich bin auch gespannt, was noch vor der nächsten Wahl noch passiert bezüglich Bundesrat. Es gibt ja da verschiedene Geschichten, die gemunkelt werden. Und das ist definitiv ein Thema auch unter den Politikern. Wobei man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, wo in der Zeit geredet wird wie jetzt, wo Bundesratswahlen eigentlich gerade nicht so im Fokus sind. Und wenn es dann natürlich nachher wieder um die Wahlen geht und wieder Kandidaten im Raum stehen, die sich die Diskussionen dann immer wieder verändern. Und ich habe es jetzt aber zweimal dürfen mitreden, miterleben. Für mich war es so ein eine Gefühlsachterbahn gewesen, weil es ist schon extrem, wie sich bei so Bundesratswahlen zeigt, wie so ein Parlament tickt und was da noch alles dahinter steckt, weil man halt mal ein Resultat eben nicht öffentlich kann nachlesen kann. Und das ist schon ein Erlebnis sondergleichen.
Lass uns noch über ein konkretes Thema von der Unzufriedenheit reden. Das sind die steigenden Krankenkassenprämien im nächsten Jahr, voraussichtlich 4,4% da im Schnitt. Und man sieht auch aus dieser Studie heraus, dass für 53% der Befragten dass, die Prämien eine Belastung sind. 14% sogar wissen gar nicht mehr oder kaum, wie sie überhaupt die Beiträge sollen zahlen. Und das führt sich zu dem, dass 2/3 sagen ja oder eher ja zu einer Einheitskasse. Das hat sich zwar schon früher in den Umfragen gezeigt, ist aber auch schon 4-mal an der Urne verworfen worden. Aber ich finde es einerseits, wie lange kann das noch weitergehen mit diesen Prämien? Und wie kann man als bürgerliche Politiker da mit einer Lösung kommen, die eben nicht der Staat ist? Was sind da die Möglichkeiten, die man überhaupt hat?
Ja, das ist natürlich nicht ganz ein einfaches Thema. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht Gesundheitssystemexpertin. Für mich gelten einfach ein paar liberale Grundsätze auch in diesem Bezug. Für mich ist es nie eine Lösung, etwas einfach zu vereinheitlichen und nicht das Gefühl haben, dass es besser werde. Weil das Einzige, was wir einsparen können bei der Einheitskasse, sind vielleicht ein paar Verwaltungskosten. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, geht es da um 5%, die man ungefähr einsparen könnte. Und das würde ja dann nie das darstellen, was sich die Bevölkerung oder du und ich erwünschen. Oder wir wollen ja eine tatsächliche Einsparung von mehr als 5%, selbstverständlich. Und für mich ist das nur möglich, indem dass wir die Kosten anschauen, die Ausgaben anschauen und dort davon handeln. Das ist, glaube ich, einfach ein ganz einfacher unternehmerischer Grundsatz. Und entsprechend braucht es etwas mehr, das mehr eine Reform darstellt, als einfach nur vereinheitlichen. Und dann haben wir noch das ursprüngliche Probleme eigentlich gar nicht gelöst. Darum, ich denke, man muss extrem aufpassen bei dieser Einheitskassenlösung. Es ist halt auch wieder etwas, was für die Bevölkerung etwas vereinfacht, oder? Man muss nicht mehr vergleichen, man muss sich nicht mehr darum tun. Aber dass es wirklich eine Erleichterung bringen im System, das glaube ich nicht dran. Das ist von mir aus sehr ganz sicher nicht die Lösung. Und insbesondere nicht, wenn dann auch noch mehr von diesem Verwaltungsapparat, sage ich jetzt mal, in staatliche Hände geht. Ich glaube, das haben wir manchmal genug beobachtet, das funktioniert einfach nicht. Dann wird es immer aufwendiger, immer träger, das System immer teurer. Und darum bin ich sehr überzeugt davon, dass wir das probieren, in dieser Art und Weise zu behalten, wie wir es heute haben. Aber dass das System schon eine Reform braucht, das ist für mich klar. Es braucht ein neuer Fokus auf Qualität. Das ist etwas, das in letzter Zeit völlig ist untergegangen in der Schweiz. Und ja, die Paradelösung habe ich auch nicht in der Schublade, aber ich bin sicher, dass wir sie mit der Einheitskasse nicht werden finden.
Ist das so ein Thema Sportmonnaie, wo die Leute dich in Gesprächen am meisten darauf ansprechen, wo sie den Druck spüren und sich von der Politik in dem Sinn ja, Lösungen, Erleichterungen wünschen?
Ich würde sagen, es ist nicht bei allen Leuten gleich, aber ganz sicher bei den Leuten aus meinem Altersbereich, aus meiner Generation, eben in den bürgerlichen Kreisen, ich sage immer, die ländliche, bürgerliche Jugend, die hat man völlig vernachlässigt im politischen System. Wir sind auch selber die Schuld, weil es zu wenig von uns gibt, die sich engagieren. Aber da geht es um recht viele Leute, die eigentlich recht tragend sind für die künftige Bevölkerung in der Schweiz. Und gerade dort hat man, ist das Thema wirklich omnipräsent. Also wer finanziert jetzt die 13. AHV-Rente? Wer soll die Mehrwertsteuererhöhungen tragen? Muss es immer über einen Lohn gehen? Genau, Krankenkasse geht es weiter? Oder müssen wirklich wir da so viel mitfinanzieren etc.? Also all die Fragen, die im Raum stehen, die Schutz betreffen, aber nicht im Sinn von wir wollen einfach mehr, sondern im Sinn von hey, schaut besser her, was ihr da alles ausgebt.
Ist es vielleicht auch eine Chance, dass man gerade eben die bürgerliche Jugend, junge Menschen auf dem Land, wo du angesprochen hast, dass das eine Chance ist, dass die mobilisiert werden, weil sie eben auf all diesen Themen einfach den Druck spüren, dass man da auch sagen könnte, wenigstens wäre das etwas Positives aus dem allem, was wir herausnehmen können.
Ich hoffe es sehr, es ist meine Wunschvorstellung. Ich hoffe, wir können daran noch arbeiten und es ist genau für mich auch die Motivation, möglichst viel von diesem Politikeralltag zu zeigen und näher zu bringen, um auch andere Junge zu motivieren, da mitzumachen. Manchmal sage ich auch bei diesem Zirkus ein bisschen frech, weil es manchmal vielleicht auch eng zusammenhängt, aber einfach sich zu engagieren in der Politik und unser geniales System zu nutzen und das halt ein bisschen näher zu bringen, dass es ein bisschen greifbarer wird, weil wenn man viel arbeitet und vielleicht ein bisschen neben uns lebt, bekommt man es gar nicht so eng mit, wie man das manchmal das Gefühl hat.
Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema aus Bundesbern reden. Winzerin, Unternehmerin, doch ich weiss, wir haben im Vorgespräch, da läuft viel bei euch. Ein Fest steht da, oder?
Ja, genau. Wir sind mit in den Vorbereitungen für das Winzerfest. Das ist die nächsten 4 Tage bei uns auf dem Betrieb. Ein Fest, wo die Leute die Trauben vorbeibringen können und überall wird gearbeitet und vorbereitet hier rundherum.
Und während bei euch gearbeitet wird, fördert man von der Seite von der SP, konkret Tamara Funicello, die SP-Nationalrätin, dass es unbedingt eine feministische Verfassungsrevision braucht. Und ich habe ein bisschen herausgesucht, was sie genau damit meint. Und zwar, es geht darum, dass man ein Bastion erschafft gegen den Antifeminismus. Und es soll darum gehen, dass Frauen ein Grundrecht haben auf finanzielle Autonomie, ein Grundrecht auf körperliche Selbstbestimmung und ein Recht auf Schutz von patriarchaler Gewalt. Was geht Ihnen so durch den Kopf? Ich weiss, Sie haben sich auch schon dazu geäussert in den Medien, wo der Vorschlag gekommen ist.
Ja, so bei mir läuten natürlich alle Alarmglocken, wenn ich so Sachen höre und lese. Und sie haben insbesondere geläutet, wo Tamara Funicello für das gross in den Medien kam. Natürlich im Tagesanzeiger, da muss ich ja dir nicht erzählen, das ist ja nie ein bekanntes Thema bei Bern einfach. Dass dort vielleicht die eine Seite oder die linke Seite, es ist klar, immer mehr Platz bekommt als die andere. Und wir haben das auch aufgenommen und versucht, Gegensport zu geben. Mit der Monika Rüger zusammen haben wir ein Konterinterview dürfen machen. Und ich darf sagen, es hat auch allgemein so ein angestoßen unter den SVP-Frauen im Bundeshaus, dass wir 2-3 Themen ein bisschen näher angehen, weil wir gerade die Themen wie eben die Gleichstellungsdebatte, die von uns aus gesehen gar nicht nötig ist heute, Themen wie auch Kita-Initiativen, Elternzeitgeschichten oder eben die Individualbesteuerung, dass wir die aus einer bürgerlichen, weiblichen Perspektive ein bisschen besser beleuchten können. Weil dort, ja, nehmen die linken Platz ein, dass es einem fast wehtut. Und dann kommen so Ideen führen, wo man sich einfach fragt, wie können die überhaupt auf das politische Tapet kommen und so eine Bedeutung erlangen, dass da ganze Seite im Tagesanzeiger dazu gedruckt wird.
Vor allem, was mich erstaunt, ist der letzte Teil an dem, die patriarchale Gewalt, der Schutz dagegen. Erstens müssen wir einfach sagen, wir haben ein Strafgesetzbuch, wo Gewalt per se schon zu einer Verurteilung führen sollte, wenn alles richtig laufen würde. Das ist aber ein anderes Thema. Aber was mir fehlt, ist natürlich, dass man anspricht, von wo kommt die patriarchale Gewalt. Und ich habe auch schon die Ehre oder die Freude oder das Erlebnis gehabt, mit der Tamara Funicello über das Thema zu reden. Und gerade wenn es darum geht, von wem kommt das? Dort blockt man ja bei den Linken einfach ab, dass man ja auch im Rat keine Vorstöße unterstützt, wo eben das Problem würde angehen, sei es jetzt einerseits härtere Strafen bei den ganzen Sexualstrafrechten, bei dem Thema Vergewaltigung, wo man ja nicht durchgekommen ist, aber auch Migrationspolitik, Ausschaffungen. Dort steht man ja ein bisschen auf verlorenen Posten bei den Bürgerlichen, dass da einfach die Unterstützung nicht kommt.
Ja, ist absolut lächerlich, oder? Man versucht, das Thema für sich zu gewinnen und die Ursache nicht anzusprechen. Und das spüre ich absolut ständig im Moment im Bundeshaus, wenn ich zurückdenke an die Debatte, die wir zur Nachhaltigkeitsinitiative hatten letzte Woche. Alle Linken sind vorher reden, ja, das Mietrecht ist das grosse Problem und pipapo. Und wenn man vorher geht und fragen, hey, hört mal auf mit dieser Pfästchen-Politik, jetzt reden wir doch bitte mal über den Ursprung von diesem Problem, sei es die importierte Kriminalität, sei es einfach der Platzmangel, den es gibt, etc., wenn wir immer noch mehr Leute in die Schweiz reinlassen. Und dort wird dann einfach immer gelächelt und gesagt, das sind jetzt eure SVP-Themen und macht nicht so Hetze und solche Ausdrücke. Und ja, da verstehe ich einfach die Welt nicht mehr. Es gibt ja wie Themen, wo man in die Politik angeht, wo man weiss, okay, es gibt hier linke Anliegen, die wollen einen Mindestlohn zum Beispiel, die wollen sich einsetzen für eine bessere Stellung der Mieter etc. Okay, verstehe ich, das ist einfach ihr Parteiprogramm. Und dann gibt es Themen, wo ich muss sagen, da habe ich jetzt einfach kein Verständnis dafür, zum Beispiel, wie man im Parlament nicht kann, einem Hamas-Verbot zustimmen. Das kann ich fast nicht nachvollziehen, wie das möglich ist. Oder eben genau das Thema, das du jetzt sagst, man will sich für die Frauenrolle einsetzen, für den Schutz der Frauen. Man redet die ganze Zeit von irgendwelchen Femiziden, wo es ja gar nicht mehr gibt, als es auch schon hat gegeben, und von diesen Themen, und spricht einfach das Problem nicht an, dass wir eins zu eins hier eine Kultur in unser Land versuchen zu integrieren. Wirklich funktionieren tut es ja nicht. Und dass es das genau dann die Probleme dann gibt, die sie dann mit Fläschchenpolitik korrigieren wollen. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Und da, ja, da ist man dann irgendwann, hockt man dann plötzlich und einfach verständnislos. Ja, kommt nicht ganz daraus, wo das herkommt.
Gerade bei der Femizid, dort, eben, verstehen uns beide nicht falsch, oder? Jedes Gewaltverbrechen ist zu verurteilen. Und es sollte sowieso keine Rolle spielen an Frau oder Mann, das ist klar. Aber was man ja macht, ist eine Kampagne. Man erfindet ein neues Wort, Femizid. Man bringt sogar Elisabeth Baum-Schneider dazu, sich zu äußern in einer Pressekonferenz, das zu verurteilen. Und gleichzeitig ist man ja nicht bereit für Antworten, um das Problem zu lösen. Einerseits müssen wir auch sagen, es ist ja juristisch nicht geklärt. Also man müsste sowieso bei jedem Fall mal diskutieren, soll das überhaupt juristisch erfasst werden? Soll das ein Sondertatbestand sein? Und dann muss man ja ermitteln in einem Strafverfahren, in einer Gerichtsverhandlung. Ist der Grund wirklich der Tod am Geschlecht gewesen? Oder hat es einen anderen Grund gegeben, der dafür verantwortlich war? Was man aber macht, ist, man hat eine Kampagne, die läuft mit dem Begriff, dass wirklich eben Tötungen an Frauen, das ist da und das müssen wir lösen. Aber ich weiss bis heute nicht die Lösung, außer dass man mehr Geld für Prävention will oder einen Verfassungsartikel gegen patriarchale Gewalt. Und meine Frage ist, inwiefern schützt mich das jetzt davor, Opfer von einem Femizid zu werden?
Ja, es schützt dich gar nicht davor. Es ist einfach Symbolpolitik. Was richtig würde schützen, wäre, wenn man bei den Grenzen besser würde hinschauen, was man für Leute reinlässt. Was richtig würde helfen, wäre auch härtere Bestrafungen, wo ja die Linken auch nie helfen. Also wir wissen auch, die erste Vergewaltigung gibt es gratis. Da muss man noch nicht mal ins Gefängnis dafür. Also diese Themen sind die, die von mir aus gesehen wirklich zu Resultaten würden führen. Auch empirisch zu Resultaten haben geführt in anderen Ländern oder in der Vergangenheit. Und ja, wenn man das weiterhin einfach ignorieren will, dann ist es halt wirklich einfach Symbolpolitik und man versucht, Themen an sich zu reissen, wo man merkt, dass sie ihre Bevölkerung bewegen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber man bringt einfach mehr Lösungen, die von mir gesehen nicht wert sind.
Und ich schaue auf die Uhr, weil das war es nämlich mit Bern einfach, speziell mit der SVP-Nationalrätin Katja Riem. Mein Name ist Gami Lothe. Und wie der Markus gerne würde das abschliessen und ich wenigstens etwas gemacht habe in seinem Sinn, wenn ich das im Podcast übernehme. Ihr müsst euch nie schämen, wenn ihr keine feministische Verfassungsrevision wollt. Und wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audizwiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch